Schön, dass ihr dabei seid. Und natürlich auch danke wieder an unsere Lobpreisgruppe, die uns damit hineingenommen hat, Gott zu loben, uns auf Jesus Christus auszurichten. Und wir starten weiter mit unserer Predigtreihe aus der Bergpredigt, diesmal Matthäus Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Bis dato hatten wir ja die sogenannten Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt, und da geht es ja ganz stark um den Charakter derjenigen, die Jesus nachfolgen, die zu ihm gehören. Und in dem Text heute geht es um den Einfluss, den Jesu Leute, den die Jünger in dieser Welt haben. Und ich lese: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist nichts zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es gibt diesen R0-Wert, besser bekannt unter dem Reproduktionsfaktor. Also vor kurzer Zeit wusste ich noch gar nicht, was das ist, hatte diesen Begriff auch noch nie gehört. Und ich denke, jetzt läuft er uns Tag ein, Tag aus über den Weg. Reproduktionsfaktor, wenn es um Corona geht, sollte nicht über 1 sein, sondern am besten weit drunter. Und da geht es ja darum, eine angesteckte Person, infizierte Person, wie viele andere steckt sie an? Und dieser Faktor 1 besagt, eine infizierte Person steckt eine andere Person während dieser Infektionszeit, die er hat, an. Das hat mich irgendwo ins Nachdenken gebracht, und ich möchte euch mal die Frage stellen, wie viele Menschen steckst du an? Nicht mit Corona oder irgendeinem Grippevirus, einer anderen Krankheit. Wie viele Menschen steckst du an, auch nicht mit Angst oder mit Sorgen oder negativen Gedanken, sondern mit Hoffnung? Freude, mit Frieden. Für wie viele Menschen bist du ansteckend, bist du ein Segen, sodass andere Menschen Hoffnung bekommen, dass andere Menschen sich auf Jesus Christus einlassen, ja, zum Glauben an den lebendigen Gott kommen. Wir Christen sollten hier höchst ansteckend sein, einen ganz hohen Reproduktionsfaktor haben, denke ich, finde ich. Und ansteckend sein für unsere Umgebung, davon spricht Jesus. Dass ganz, ganz viele noch dazukommen, ihn kennenlernen und zu ihm und zu seiner wunderbaren, herrlichen Zukunft gehören. Ich mache mal so ein Rechenexempel. Wenn wir ansteckend sind, nur mit diesem Faktor 1 meinetwegen, ist ja nicht zu hoch gegriffen, vielleicht realistisch. Und wir sagen einmal, es gibt in Deutschland 1000 Christen, die ansteckend sind. Und jeder von diesen Christen steckt in einem Jahr eine Person an. Und die dann wieder angesteckt wurden, stecken auch jeweils wieder eine Person an. Wie viele Jahre bräuchten wir, bis unser Volk, und da schreibe ich mal 80 Millionen Menschen hin, wie viele Jahre bräuchten wir, damit unser Volk angesteckt ist mit dem Virus der Hoffnung, der Freude, des ewigen Lebens durch Jesus? Was schätzt ihr? Sprecht mal kurz untereinander vorm Bildschirm. In eurer Familie oder wer alleine ist, kann ja mal eine Zahl auf einen Zettel schreiben. Wie viele Jahre würde das dauern? Ich schreibe die Zahl. 16 Jahre. Machen wir noch ein J dahinter. 16 Jahre. Das heißt also, wenn heute 1000 Christen anfangen würden in Deutschland mit dem Ziel, jedes Jahr einen Menschen zum Glauben zu führen und die da zum Glauben gekommen sind, das Gleiche tun, wären in 16 Jahren 80 Millionen Menschen erreicht und zum Glauben gekommen. Also ganz Deutschland, mal nicht die Neugeborenen dazugenommen, die ja immer noch dazukommen. Ist natürlich reine Rechnerei. Das Leben ist anders, der Glaube ist anders, jeder will auch nicht zum Glauben kommen, das wissen wir. Aber es zeigt uns trotzdem so ein bisschen, hey, wenn wir das auf dem Schirm haben. Wir sind Salz der Erde, wir sind Licht dieser Welt. Wir sind nicht für uns selbst da und berufen, sondern weit darüber hinaus. Wenn wir das vor Augen haben, dieses hier, dann ahnen wir ein bisschen, es ist viel möglich. Und Gott hat Großes vor. Wenn es 100.000 Christen sind in Deutschland, und das ist ja realistisch, die das auf dem Schirm haben und sie 16 Jahre lang sich mit einem Produktionsfaktor, Reproduktionsfaktor 1 vermehren, hätten wir hier die Zahl von 3 Milliarden. Von 3 Milliarden. Das wäre ja die halbe Welt. Okay, das ist Rechnerei. Aber es ist ein bisschen eine Ermutigung. Leute, wir haben einen großen Auftrag. Und das, was Gott durch uns tun möchte in dieser Welt, ist effektiv. Menschen kommen zum Glauben. Und wenn wir schlafen und träge sind, dann passiert gar nichts in diese Richtung. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, sagt er. Das sind große Aussagen. Und Jesus sagt ja nicht, ihr seid ein bisschen Salz für die Erde, ihr seid ein bisschen Licht für diese Welt. Er hatte damals so die 12 Jünger vor sich in erster Linie. Er sagte auch nicht, ihr seid Licht und Salz so für die galiläischen Berge, noch ein bisschen drüber hinaus, vielleicht noch Jerusalem. Sondern er sagt, Salz für die ganze Erde, für die Menschen, die da drauf wohnen. Er sagt, Licht für die ganze Welt. Eine enorm steile Aussage. Und man muss ja hier sagen, wenn da noch jemand als Christ Minderwertigkeitsgefühle hat oder mit Komplexen durch die Gegend läuft, ich bin ja nur ein Christ und als Christ habe ich es so schwer und so schlimm und ich weiß gar nicht, wozu ich lebe und keinen Einfluss. Eigentlich unmöglich. Du bist mit all den anderen Salz der Erde. Du bist mit all den anderen das Licht der Welt. Und was ist aus diesen 12 Männern und was sie verkündigten und taten geworden? Es ist ja heute tatsächlich so, dass es kaum eine Gegend in dieser Welt gibt, wo der Name von Jesus nicht bekannt ist. Dass es kaum eine Gegend in dieser Welt gibt, wo es nicht irgendwo Menschen gibt, die diesen Gott anbeten und vielleicht sogar bereit wären, für ihn ihr Leben zu lassen. Also, da ist wirklich Großes draus geworden. Jesus hat nicht so hoch gegriffen. Da ist so eine Dynamik, so eine göttliche Kraft drin und dahinter, dass man eigentlich nur staunen kann. Wenn das alles Scharlatanerei gewesen wäre, nur ein bisschen Psychologie, ein bisschen Wohlfühlen, das wäre versickert und versackt. Da wird heute wahrscheinlich von dem Ganzen keiner mehr reden und wir auch nicht die Bergpredigt betrachten und uns mit diesen Worten beschäftigen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus zeigt uns einen großen Horizont. Diese Worte sind erhaben. Sie öffnen unser Herz. Sie holen uns aus diesem kleinen Einmaleins des Alltags heraus. Sie befreien uns ein Stück von uns selbst. Ich bin berufen zu etwas, was über mir hinaus liegt. Ich bin zu etwas großen berufen und bin Teil des Ganzen. Und was wird das am Ende mal für eine Freude sein, wenn die Schar der erretteten Menschen einziehen werden in seine Ewigkeit. Ich bin dabei und ich durfte für andere eine Hilfe sein, Salz und Licht. Oft ist es bei den Christen so, vielleicht gerade auch im Westen, ich will es niemandem unterstellen, da geht es immer ganz schnell darum, was bringt mir das? Also eine Predigt, die erste Frage, was bringt mir die Predigt? Die zweite Frage, Ja, eine Predigt, Gottes Wort, Glaube, was bringt mir das für den Alltag morgen? In der Schule, am Arbeitsplatz? Das sind ja nette Fragen. Und Gott hat sicherlich auch etwas für den Alltag zu sagen. Aber manchmal sind wir auch so klein und auch niveaulos geworden. Manchmal muss es ja auch nichts für mich bringen, würde ich sagen. Gott nimmt mich mit hinein in seine Gedanken, in seine Weite. Er erzählt von Dingen, die wichtig sind für andere Menschen und für seine Pläne und öffnet mir die Augen für die Herrlichkeit. Es muss nicht immer darum gehen, dass mir die Bibel erklärt und die Predigt erklärt, wie man denn nun ganz genau am Arbeitsplatz sich verhalten soll, dem Chef gegenüber. Okay, das ist ja nicht unwichtig, aber da gibt es viele Lehrmeister, wo man vieles lernen kann. Es muss nicht immer darum gehen, wie ich meinen Urlaub am besten planen kann, ohne Fehler zu begehen oder meinen Garten gut anlegen kann und mit dem Nachbarn ein bisschen besser auskomme. Okay, das ist alles nicht unwichtig, aber wenn wir dabei stehen bleiben, wie der Trend ist, dass wir nur noch Lebensanweisungen geben, nur noch auf dieses kleine Einmaleins verbessern wollen unseres Lebens, wenn wir nur in dieser vertikalen und diesem kleinen Abschnitt unseres Horizonts stehen bleiben, dann haben wir allmählich in unserem Jahrhundert ein sehr niedriges Niveau bekommen. Und das kommt dann, wenn man immer nur fragt, was bringt mir das? Was bringt mir das für den Alltag? Da sagt Gott, das muss dir gar nichts bringen. Let it be. Schau meine Gedanken mal an. Lass dich einspannen in diesen weltweiten Horizont. Du bist Salz der Erde, du bist Licht der Welt. Und lass dadurch mal Freude in dein Herz kommen. Und du wirst staunen, wie sich auch viele andere Dinge regeln oder gar nicht mehr so brennend wichtig sind. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Da kann man sich als Christ nicht mehr verkriechen. Da spürt man die Wichtigkeit und Bedeutung eines Lebens mit Jesus Christus. Salz war damals so wichtig, heute auch, aber wir merken es nicht, weil wir es überall immer kriegen und kaufen können, es uns nicht selber irgendwo besorgen müssen. Aber ich glaube, wenn es die Corona-Verordnungskrise damals gegeben hätte, in den Kaufläden das erste Regal, was leer wäre, wäre das Salzregal. Weil das konnte man nicht immer kriegen. Der Nachschub war schwer und es war wertvoll wie Gold, sagten manche. Bei uns waren die leeren Regale Toilettenpapier. Damals wären es die Salzregale gewesen. Und das zeigt, wie wichtig Salz ist, wie wichtig das Licht damals war. Und die Leute haben gleich gemerkt, wovon Jesus spricht. Was ich herausfordernd finde, aber auch entlastend, ist, dass Jesus nicht sagt, oder fragt, wer von euch, die ihr mir gehört, möchte Salz und Licht sein? Das macht er nicht. Jesus stellt gar keine Entscheidung, wer möchte Salz und Licht sein. Das heißt, wenn ich Jesus Christus gehöre, ist das eine Bestimmung. Ich habe nicht die Wahl zu sagen, aber Jesus, ich will dir gehören, aber Salz möchte ich nicht sein. Jesus, ich will an dich glauben und ich glaube an dich, aber Licht möchte ich nicht sein. Das geht gar nicht. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ob ihr es wollt oder nicht, ihr seid es. Ihr seid es in dem Moment, wo ihr zu mir gehört, mir nachfolgt, meine Jünger seid. Ihr seid es seit dem Moment, wo ich in euch groß bin, am Wirken bin und mein Charakter und mein Lichtsein und mein Salzsein sich in euch und durch euch in dieser Welt entfalten will. In unserer Zeit ist es oft so, dass wir gewohnt sind, alles wählen zu können. Und wir haben auch unheimlich viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und wir tun uns sehr schwer, wenn da irgendwas kommt und ist, wo wir nicht wählen können. Aber das Leben besteht daraus, dass man manche Dinge gegeben kriegt, zum Beispiel das Geschlecht. Aber da kann man es schon auch nicht mehr ertragen, sondern sagt, okay, wenn jemand dann allmählich in die Pubertät kommt und so weiter, dann hat er noch mal wieder die Freiheit zu sagen oder zu entscheiden, ich will ein Mädchen sein, ich will ein Junge sein, ich will irgendwas dazwischen sein. Und diese Ergebnisse, die merkwürdig sind und einem zum Erstaunen bringen, kommen daher, weil man meint, irgendwo alles entscheiden zu können, überall wählen zu können. Und weil man es nicht mehr hinnehmen kann, dass einem auch Dinge gegeben sind und die muss man nehmen, die darf man nehmen und damit kann man einen Weg finden zu leben, sogar einen segensreichen Weg. Und Jesus sagt eben nicht, sucht euch mal aus, ob ihr wollt, sondern er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ob ihr es wisst oder nicht, ihr seid das Licht der Welt. Und die gute Nachricht darin ist, wir müssen uns nicht zu Salz machen. Herr, wie kann ich missionarisch sein? Wie kann ich ansteckend sein? Wie kann ich über einen Faktor 1 vielleicht sogar noch hinauskommen? Was muss ich tun? Ich habe es wieder nicht geschafft. Wir müssen uns nicht anstrengen und sagen, Herr, wie kann ich Licht sein? Wie kann ich Licht werden? Nein, Jesus sagt, du bist Salz und du bist Licht. Es geht um dein Sein. Dein von Gott gegebenes Sein in der Beziehung zu Jesus Christus. Und das entlastet. Und das werft uns aus einem falschen Aktionismus heraus. Das holt uns aus der Resignation heraus, sondern gibt uns eine Gelassenheit, aber auch eine Herausforderung, dass Jesus in mir und durch mich strahlt und Salzkraft entfaltet. Da, worauf ich zu achten habe, ist, stimmt es mit der Beziehung zu Jesus? Wenn diese Beziehung gesund ist, wenn Barrieren immer wieder weggenommen werden, wenn ich intensiv mit Jesus und seinem Wort lebe, dann passiert das auch, ob ich es merke oder nicht. Wir haben Beispiele in der Bibel. Ich denke an dieses kleine syrische Mädchen. Mädchen aus Israel, das nach Syrien entführt wurde. Sie war dann ein Sklavenmädchen im Haushalt des Generals Naaman. Und sie gab diesem Naaman, der einen Aussatz hatte, den Ratschlag, geh doch mal in mein Heimatland Israel, da ist ein Prophet und der kann dich heilen. Und wie eindrücklich und vorbildlich muss dieses Mädchen gewesen sein, dass dieser General ihren Ratschlag befolgt. Mit dem Risiko, blamiert zurückzukommen, weil nichts passiert. Aber er wurde geheilt durch den Gott, durch den lebendigen Gott, den Gott Israels, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und schade, dass die Bibel nicht berichtet, wie es war, als er zurückkam und dieses Mädchen wieder traf, sie sich vielleicht in den Armen lagen und er einfach nur Danke sagen konnte. Und dabei hatte sie gar nicht viel gemacht. Sie war echt. Sie wird geborgen gewesen sein in Gott. Und das, was sie sagte, war ein natürliches Resultat. Aber es war glaubwürdig. Es war so glaubwürdig, dass der General sich auf den Weg machte. Oder wie mir letzte Woche ein junger Mann berichtete, dass auf einmal die Lehrerin ihn ansprach und sagt, du, irgendwo bewundere ich dich. Was ist anders bei dir? Du bist so geborgen. Nicht abgestumpft, aber du bist irgendwo so geborgen. Bei dir ist irgendwo etwas wirklich anders. Und der junge Mann von Jesus reden konnte. Und dass Gott für ihn das Wichtigste ist. Er hatte vorher nie viel drüber geplappert. Aber diese Lehrerin hat es gemerkt. Und eine Tür ging auf und er war Salz. Und er war Licht. Er war das, was er ist in Jesus Christus. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist nicht aus einem Krampf heraus. Das ist nicht aus eigener Anstrengung heraus, sondern das kommt aus unserer Beziehung zu Jesus Christus. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 10, ich bin das Licht der Welt. Also bevor wir Lichter sind, ist er das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, soll nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ich leuchte, wenn ich Jesus nachfolge. Ich leuchte, wenn ich eng mit ihm verbunden bin, wenn er mir das Höchste, das Schönste und das Wichtigste ist, wenn sein Herzschlag zu meinem Herzschlag wird. Und noch ein anderer Hinweis, wie wir Licht leben, ist dieses eine, wir nahe bei Jesus, das andere in dem Philipperbrief, Kapitel 2, heißt es wie folgt, hört mal zu, Paulus schreibt, tut alles ohne Murren, also ohne Unwillen, ohne Zweifel, nicht zögerlich, damit ihr tadellos und rein seid, Gottes Kinder, ohne irgendeinen Makel inmitten eines verdorbenen und auch einer verkehrten Generation, unter dem ihr scheint als Lichter der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Indem ihr scheint als Lichter der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Wer sich am Wort Gottes orientiert, wer im Wort Gottes zu Hause ist und in wem Gottes Wort zu Hause ist, der scheint als Licht in dieser Welt. Und auch hier merken wir Johannes 8, Vers 10 und Philippa Kapitel 2, Jesus und Gottes Wort, das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Das Wort Gottes ist oft der Weg, um Jesus nahe zu sein. Das Wort Gottes ist sozusagen das Mittel, dass er in uns groß wird und in uns sich entfalten kann. Ihr seid das Licht der Welt, das ist unsere Bestimmung, das sind wir. Das ist ein großes Vorrecht, das ist etwas sehr Erhabenes. Wir dürfen unsere Häupter heben, ein Segen sein in dieser Welt, aber nicht aus einem Krampf heraus, aus einem falschen Aktionismus heraus, sondern weil wir in der Verbindung zu Jesus leben und darauf achten, dass diese Beziehung eine gute Beziehung ist. Und das heißt eben auch, weil wir in seinem Wort zu Hause sind, weil wir festhalten am Wort des Lebens und dieses Wort uns Nahrung ist und dieses Wort uns Kraft gibt und dieses Wort uns reinigt und stärkt. Und so leuchten wir und so sind wir ein Licht in dieser Welt, aber dieser Text macht deutlich nicht, dass wir am Ende dann dastehen, schaut mal her, sondern es heißt hier weiter, so lasst es leuchten allen im Haus, das ist das Beispiel, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also dieses Leuchten wird dann auch zur Tat. Aus dem Sein heraus kommt das gute Tun. Und dieses gute Tun trägt eine Handschrift, die nicht mein eigener Charakter ist, sondern an dem man sehen kann, da ist die Liebe Gottes dahinter. Deswegen heißt es ja, sie werden eure Werke sehen und nicht euch preisen und loben, sondern euren Vater im Himmel. Hier sagt mal, wer das zur Schaustellung macht, was er tut, der hat seinen Lohn dahin und bekommt ihn nicht mehr in der Ewigkeit. Sondern so Jesus dienen, so Licht sein in dieser Welt, so Salz dieser Erde zu sein, dass da Jesus durchschimmert und Menschen nach Gott fragen und ihm die Ehre geben und ihn preisen. Es gibt so viele Männer und Frauen Gottes, die werden so aufs Podest gehoben. Und sie werden verehrt und ihnen will man alles nachmachen und kann es doch nicht. Und es sind so viele Männer und Frauen Gottes, die reden ständig von dem, was Gott durch sie getan hat. Und dann noch das Anhängsel, aber natürlich alles zur Ehre Gottes. Aber das passiert nicht mehr. Ich habe Männer und Frauen Gottes kennengelernt, die haben nicht von dem groß reden müssen, was sie getan haben, sondern man hat es ihnen angemerkt. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, denke, dass ich mal erzähle, ungefähr 30 Jahre her. Ich hatte eine Jugendfreizeit in Irland geleitet und wir haben dann ein Fußballmatch abgemacht mit der christlichen Gemeinde vor Ort. Und dann standen wir auf dem Spielfeld, wir als Jugendfreizeit aus Deutschland und da die irische Mannschaft aus der Gemeinde vor Ort. Und die hatten einen Leiter, der auch das Fußballspiel dann als Schiedsrichter geleitet hatte. Ich konnte seine Sprache gar nicht richtig verstehen damals. Und ich habe auch keinen Satz mit ihm geredet. Oder vielleicht ganz am Anfang ein bisschen. Aber ich habe seinen Umgang erlebt. Der war noch keine 25, würde ich schätzen. Bis heute denke ich an diesen jungen Mann und denke ganz oft, boah, was war sein Geheimnis? Ich kann das jetzt vielleicht nicht mehr erklären. Und manchmal kann man das auch nicht erklären. Aber man steht davor und sagt, hey Herr, so in diese Richtung möchte ich auch wachsen. Was ist sein Geheimnis? Und ich kann mir nur vorstellen, dass er sehr eng bei Jesus war und der lebendige Gott ihn wirklich prägen konnte. Ihr seid das Licht der Welt. Diese Aussage Jesu, sie hat am Ende eine Verheißung. Lasst diese Werke leuchten vor den Menschen. Wir müssen das nicht verstecken. Jesus sagt auch mal, was ich euch ins Ohr sage. Das schreit öffentlich auf den Dächern hinaus. Es soll auch nicht in den Kirchenmauern bleiben, nicht im Gemeindehaus bleiben, sondern hinaus in diese Welt zu den Menschen. Aber so, und das ist die Verheißung, dass der Vater im Himmel dafür gedankt und gepriesen wird. Und das machen eben Menschen dann, wenn sie dadurch auch zu Jesus finden. Dieses Bildwort, diese Metapher vom Salz hat keine Verheißung am Ende der Aussage, sondern eine Warnung. Ich lese sie nochmal. Also ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr Salz, also fade geworden ist, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Also hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, ja, ihr seid das Salz dieser Erde, im Grunde genommen aber achtet darauf, dass ihr die Salzkraft nicht verliert, weil dann ist Salz nur noch dazu Nütze, dass man es hinausschmeißt auf die Straße und die Leute treten drauf, es wird weggeworfen. So ist es mit einem Christentum, so ist es mit einer Gemeinde, so ist es mit einer Kirche, so ist es mit einem Christen, so ist es bei dir und bei mir, wenn unser Glaube fade geworden ist, träge und langweilig, ohne Ecken und Kanten, ohne Konturen, wo es keine Standpunkte mehr gibt, keine eindeutigen Standpunkte mehr, wo keine Werke der Liebe, die ja revolutionär sind, denken wir an den barmherzigen Samariter, wo es keine Werke der Liebe mehr gibt, sondern alles in einem Rädchen der Langeweile, der Bedeutungslosigkeit und der Anpassung mit der Welt abläuft. Salz der Erde heißt ja, Salz ist gegenüber zur Erde, zu den Menschen der Welt. Wo aber das Salz sich auflöst, man spricht immer von Salz, gehört in die Suppe, muss sich auflösen, auch ein tolles Bild, aber passt hier jetzt nicht, wo Salz zur Erde, zur Welt wird, hat sie keine Wirkung mehr. Noch den Namen, aber im Grunde genommen tot. Und da spricht Jesus wirklich ein ernstes Wort. Und wir müssen uns schon fragen, haben wir noch Standpunkte? Stehen wir zum Wort Gottes auch da, wo es unangenehm ist? Verkündigen wir die Liebe Gottes auch da, wo sie Leuten zu groß geworden ist? Sind wir bereit, auch Schläge einzustecken und trotzdem Salzkraft zu haben in dieser Welt? Das ist eine so wichtige Frage und eine so große Herausforderung, denn wenn das Salz salzlos oder fade geworden ist, wird es weggeworfen werden. Das ist ja die Bestimmung von Salz. Jetzt sagt dir jemand, Salz kann gar nicht salzlos werden, also fade werden. Was meint Jesus hier? Und es gibt einige Kommentare und Auslegungen, wie es doch sein könnte. Aber das, was mir am meisten einleuchtete, ist diese Aussage, wenn zu viel Schmutzpartikel im Salz drin sind, wenn zu viel andere Substanzen oder zu viel Dreck im Salz drin ist, dann ist dieses Salz nicht mehr brauchbar. Dann würde man es nicht mehr verwenden und wegwerfen. Wenn in deinem Leben sich Sünde auf Sünde häuft, wenn du dich nicht mehr unterscheidest von Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und ihr Leben ohne Jesus leben, weil man dir gleich vorwerfen würde, du bist ein Pharisäer, du willst ja besser sein, wenn du dich also völlig anpasst und alle Welt in dein Herz hineinholst. Du hörst genau die gleiche Musik an, du siehst dir genau die gleichen Filme an, du spielst genau die gleichen Computerfilme und Spiele, du lebst genauso wie alle Menschen, die Jesus nicht kennen, dann hast du keine Salzkraft. Diese Welt braucht Menschen, die anders sind. Nicht von oben herab, nicht besserwisserisch, nicht moralisch spießbürgerlich, aber Menschen, die anders sind, weil Christus in ihnen gegenwärtig ist. Menschen, die gegen den Strom gehen können. Menschen, die sich in den Sturm stellen können. Menschen, die das Wort erheben. Da, wo es sein muss. Und wo das alles fehlt, dann wird Gemeinde so wie in Laodicea. Das beschreibt die Offenbarung. Und da sagt Jesus im Grunde genommen, weil du lau bist, also weder kalt noch warm, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und hier sagt Jesus, wenn Salz fade geworden ist, wird es hinweggeworfen werden. Hinweggeworfen, weil man zu sehr sich verbündet mit all dem, wo Jesus sagt, ich liebe das, aber in der Weise, um es zu retten, nicht um mich anzupassen. Wir haben in der Offenbarung Kapitel 7 ein Bild von dieser Welt und auch von der Gemeinde. Diese Welt und die Königreiche dieser Welt und alles, was da an System dazugehört, wird beschrieben mit einem Stier, mit einem Tier. Und die Gemeinde mit einer Frau, die auf diesem Tier drauf sitzt, oder die Christenheit zum Teil zumindest. Voller Prunk, mit goldenem Becher und so weiter und so fort. Und sie reitet auf diesem Stier. Da ist eine große Allianz, eine große Abhängigkeit und das eine bedingt das andere. Sie dirigiert das Tier zum Teil, das Tier trägt sie. Diese Frau ist kein Gegenüber mehr. Eine Hand wäscht da die andere. Aber am Ende dieser Geschichte, Offenbarung 17, ist es dann so, dass dieses Tier im Grunde genommen die Frau abwirft und vernichtet, auffrisst. Und hier heißt es, das Salz, welches fade ist, wird weggeworfen werden. Eine Christenheit, die dieser Welt nichts mehr zu sagen hat. Eine Christenheit, die auch mal hier und da der Politik nicht entgegentreten kann. Eine Christenheit, die Sünde nicht mehr beim Namen nennt. Eine Christenheit, die nur darauf bedacht ist, freundlich zu sein und nie irgendwo mal bei jemandem den Verdacht zu erwecken, dass man auch einen Standpunkt hat, wird untergehen. Hat dieser Welt am Ende nichts mehr zu sagen, ist langweilig, sie wird hinabgeworfen und zertreten werden. Warum sollte man anders mit ihr umgehen? Das ist so diese Warnung, die Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, also fade geworden ist, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Und das Gebet für mich selber ist, Herr, lass mich Salz sein, mit Salzkraft. Woanders sagt Jesus mal, eure Rede sei gesalzen. Da geht was davon aus. Nicht immer angenehm und bequem, aber heilsam, wirksam, segensreich. Herr, lass mich diese Salzkraft haben, lass mich diese Salzkraft leben und Salz und Licht sein in dieser Welt. Zum Schluss, ja, wäre es eigentlich ganz gut zu überlegen, was bedeutet Salz? Das möchte ich uns nicht mehr alles erklären, aber ich möchte drei Punkte nennen. Salz hatte die Bedeutung zu konservieren und vor Fäulnis zu bewahren. Man hat damals die Dinge in Salz gelegt, heute ja die Fische zum Teil noch, damit sie frisch bleiben, die Lebensmittel konserviert werden und nicht verfaulen. So auch wir Christen. Diese Welt wird ein Stück bewahrt, weil wir für sie eintreten vor Gott, weil wir in den Riss treten dürfen, weil wir ein Segen sind. Sodom und Gomorra blieben so lange bewahrt, wie Lot, der Gerechte, noch dort war. Die Witwe von Zarpat, die gar nicht viel glaubte, sie war bewahrt und wurde versorgt in der Hungersnot, weil der Gerechte Elia dort war. Und Paulus schreibt, selbst in der Ehe, wenn jemand nicht glaubt, der Ungläubige ist geheiligt durch den Gläubigen. Und was in dieser Welt fehlen würde und in unseren Familien und Arbeitsplätzen fehlen würde, wenn die Christen nicht mehr da sind, können wir uns nur vorstellen, wenn das mal so wäre. Heute können wir es kaum erahnen. Und zweitens hat aber auch Salz die Bedeutung von es weckt Durst. Wenn in einer Gaststätte auch Salzstangen auf dem Tisch stehen, bevor es was zu essen gibt, dann nicht so aus Spendierfreudigkeit, sondern je mehr Salzstangen du fütterst, desto mehr wirst du dir was zu trinken bestellen. Salz weckt Durst. Und wir Christen, da komme ich ja fast zum Anfang, wir sollen ansteckend sein, wir sollen Durst auslösen bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Eine Sehnsucht nach einem neuen Leben, wenn Christus in uns gegenwärtig ist. Das möchte ich so gern. Eine Sehnsucht nach wirklichem, nach neuem Leben. Und Salz hat auch eine schmerzhafte Wirkung. Salz in Wunden, das tut weh, aber es reinigt auch. Es desinfiziert auch. Es trägt zur Heilung bei. Da kann dann auch mal das, was wir sagen, wehtun, weil es ins Gewissen hineintrifft. Aber es kann am Ende der Anfang einer Geschichte sein, dass ein Mensch zur Umkehr findet und Vergebung und Erneuerung durch Jesus Christus. Jesus spannt den Horizont ganz weit. Mit diesen Worten, die er zu seinen Jüngern sagte und die uns heute auch noch gelten. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist eure Bestimmung, das seid ihr. Und ihr seid das Licht der Welt. Welch eine hohe Bestimmung, welch eine Erhabenheit. Und du und ich, wir können Teil dessen sein.